Ein Fest für die NPD, schreibt Peter Karstens in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von diesem Sonntag. Und er schreibt, das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundesrat sein Misstrauen ausgesprochen. Das ist ein ziemlich unerhörter Vorgang. Worum geht es eigentlich? Es geht um das Verbot der NPD. Und weil die Erfolgsaussichten auch beim zweiten Anlauf unsicher sind, haben Bundestag und Bundesregierung beim aktuellen Verbotsantrag lieber nicht mitgemacht. Und da scheint es ja gute Gründe zu geben. Um das Parteienverbot kümmert sich auch Horst Mayer. Das heißt, er schreibt ein Buch darüber, Verbot der NPD, ein deutsches Staatstheater. Horst Mayer ist Autor, Jurist und Verfassungsrechtler und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Mayer.
Guten Tag, Herr Rose.
Können Sie sich dem Urteil anschließen von Peter Karstens, dass es ein Fest für die NPD ist?
Nein, dem kann ich mich nicht anschließen. Ich weiß nicht, wie diese Kameraden feiern, aber im Ernst, wir sollten nicht zögern, einen abwegigen Antrag und dessen Scheitern jetzt nur deshalb zu bedauern, weil es kurzfristig der NPD nützt. Weil kühl gefragt muss man doch fragen, was ist schlimmer für die NPD, legal weiter zu existieren oder verboten zu werden?
Ich denke mal, legal weiter zu existieren oder nicht?
Naja, sehen Sie, diese Leute genießen doch in vollen Zügen den ganzen Verbotsrummel. Sie wissen, aber im Grunde wissen wir doch alle, sie sind bundesweit jedenfalls ohne jeden Einfluss. Sie sind eine isolierte Splitterpartei und ihnen sozusagen die Ehre anzutun, sie in den Untergrund zu schicken, zu illegalisieren, dass sie uns immer erzählen können, ja, wir sind ja damals verboten worden und so. Nein, das ist es nicht. Für sie, für diese Partei sind die Mühen der Legalität, wenn das Verbotsverfahren denn scheitert, wir wissen es nicht. Diese Mühen der Legalität haben dann gar kein Ende und sie sind furchtbar. Ich möchte nicht in einer Partei sein, die jahrzehntelang relativ erfolglos an Wahlen teilnimmt und im Grunde gesellschaftlich isoliert ist.
Auf Seite 100 in Ihrem neuen Buch Verbot der NPD schreiben Sie, zum Verbot der NPD fällt mir nichts mehr ein. Am Ende haben Sie dann doch ein ganzes Buch rausgebracht. Also ein bisschen was fällt Ihnen schon noch ein, oder?
Naja, wissen Sie, damals, ich glaube, die NPD war gerade zum zweiten Mal mit einer Fraktion in den Sächsischen Landtag gewählt worden. Da kam eine Anfrage und ich spürte in mir so einen gewissen Widerwillen und hatte auch so das Gefühl, kann man nicht endlich mal aufhören mit der Debatte. Ich habe ja auch schon vorgeschlagen, die Bundeszentrale für politische Bildung möge mal einen Demokratiepreis ausschreiben für diejenige Partei, die 5 Jahre lang kein Verbot der NPD vorschlägt.
Nun beschäftigt Sie das Thema Parteienverbote ja schon seit vielen Jahren und hier scheint es ja beim Verbotsantrag der NPD nicht nur um die NPD selbst zu gehen, sondern um ein Grundverständnis der Demokratie. Dass man sagt, also man muss sich mit dem politischen Gegner auseinandersetzen und Verbote zu fordern reicht nicht aus. Das ist das, was ich im letzten Gespräch gelernt habe, dass das Ihr Anspruch ist zu sagen, also die Grundlage der Demokratie ist das auch auszuhalten und sich politisch auseinanderzusetzen und eben keine Verbote zu fordern?
Ja, Demokratie heißt im Kern Diskussion, friedlicher Wettbewerb, Kampf der Meinungen, Kampf um Stimmen und Parlamentssitze und im Prinzip alle, die friedlich an diesem Wettbewerb teilnehmen, können und dürfen nicht ausgeschlossen werden. Das ist demokratische Tradition. Wir haben im Grundgesetz die Besonderheit des Parteiverbots. Es ist nun, Entschuldigung, nicht gerade eine Errungenschaft des Grundgesetzes, dieses Parteiverbot. Die Errungenschaft, die eigentliche Errungenschaft des Grundgesetzes ist die Parteienfreiheit.
Die Parteienfreiheit bedeutet also, jeder kann eine Partei gründen und man muss sich auch mit radikalen Parteien auseinandersetzen, wenn sie nicht gewalttätig werden. Kommen wir mal zu Ihrem Buch. Da ist ja immer so ein Grundtenor, was sich durchzieht, ist sozusagen die Formel von der aktiv-kämpferisch-aggressiven Haltung. Ein Argument, um Parteien zu verbieten. Schwierig, oder?
Ja, das ist eine Formel aus dem KPD-Urteil und daraus wird üblicherweise abgeleitet, wir hätten eine sehr hohe Hürde und eine hohe Eingriffsschwelle sozusagen jetzt juristisch formuliert. Es seien sehr hohe Voraussetzungen müssten erfüllt sein, um eine Partei zu verbieten. Das ist leider so nicht richtig, weil man muss ja mal umgekehrt fragen, warum wurde dann eigentlich die isolierte Splitterpartei KPD verboten, wenn es doch diese hohen Hürden gab? Die KP wurde damals 1956 verboten, ausschließlich wegen ihres Parteiprogramms. Letzten Endes lief es hinaus auf die Diktatur des Proletariats. Und da hat das Gericht gesagt, was uns ja nun nicht wundert, dieses Konzept ist unvereinbar mit dem Demokratiebild des Grundgesetzes. Aber die KP hat keine Gewalt auf die Straße gebracht und die KP hat sich auch nicht auf den Untergrund vorbereitet. Die KP war, wie gesagt, schon im Zweiten Bundestag nicht vertreten. Sie war relativ isoliert in Westdeutschland. Der Hauch der Gefährlichkeit, der Anschein ihrer Gefährlichkeit bestand schlichtweg in Ost-Berlin und Moskau.
Nun scheint das ja, wenn ich Ihr Buch richtig lese, dass der Verbotsantrag zum Scheitern verurteilt zu sein. Das heißt, Sie schätzen die Chance, dass die NPD tatsächlich verboten werden kann, für relativ gering ein?
Das würde ich auch so sehen wie die Kollegen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die haben ja nun auch, was für die Frankfurter Allgemeine auch ein Fortschritt ist, würde ich sagen, jetzt mal die Frage aufgeworfen, ob es nicht Zeit ist, dass der Bundesrat den Verbotsantrag zurückzieht. Es ist ja so, dass was wir letzte Woche erlebt haben, den sogenannten Geheimdienstebeschluss des zweiten, des zuständigen Senats für das Parteiverbot, da ist ein Forderungskatalog drin, da ist Musik drin, da werden wirklich knallharte Forderungen gestellt an die Verbotsbetreiber. Ich nenne nur ein paar Stichworte, sind wirklich alle V-Leute abgeschaltet worden. Wird keine Nachsorge in Bezug auf diese V-Leute betrieben? Wird die Prozessstrategie der NPD ausgeforscht? Wird der NPD-Anwalt abgehört? Ja, und dann kommen wir in den Bereich der Realsatire. Wer hat eigentlich das Parteiprogramm der NPD geschrieben? Ist es quellenfrei? Auf Deutsch, haben V-Leute am Parteiprogramm mitgeschrieben? Ja, ich meine, Sie erkennen, also wenn man das sich anschaut, und es sind noch nicht mal alle wichtigen Punkte drin, am Rande nur, es soll, beziehungsweise das wurde bereits eingeräumt vom saarländischen Verfassungsschutz. Ein Auto dieses Verfassungsschutzes ist kollidiert mit dem Auto der Mutter des NPD-Anwalts. Und der sagt jetzt natürlich in Bezug auf diesen Fall, ist es nicht ein starkes Indiz dafür, dass ich immer noch beobachtet werde? Er ist übrigens selbst Funktionär der NPD im Saarland und auch neuerdings im Bundesvorstand. Also da tun sich Abgründe auf. Und das Gericht, also man kann es gar nicht hoch genug loben, aber man kann es ja auch gut verstehen, dass es sich auf so etwas nicht ein zweites Mal, also auf diese Indianerspiele, auf diese Geheimdienstverwicklungen, will sich das Gericht nicht ein zweites Mal einlassen. Und es hat auch in diesem Beschluss, der ja letzte Woche bekannt wurde, klipp und klar betont, in jeder Lage des Verfahrens sind die Prozessvoraussetzungen zu prüfen und zu entscheiden. Also auch wiederum auf Deutsch gesagt, es steht bevor, dass wir darüber entscheiden, dass wiederum ein Verfahrenshindernis vorliegt und dieser Prozess erst gar nicht anfängt.
Das finden Sie das auch unerhört? Also Carstens schreibt ja, das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundesrat sein Misstrauen ausgesprochen. Das ist ein ziemlich unerhörter Vorgang, auch ein seltener Vorgang, dass das Bundesverfassungsgericht dem Bundesrat sein Misstrauen ausspricht.
Ja, dafür haben wir eben ein Bundesverfassungsgericht, Richter, die in letzter Instanz über Verfassungsfragen entscheiden. Und diese Richter sind und müssen eine große Unabhängigkeit von der Politik haben. Sie müssen sozusagen ohne Ansehen der Person und ohne Blick auf die Winkelzüge der Tagespolitik sagen, was hier verfassungsgemäß Sache ist und was nicht. Und ich meine, es gibt nun eine Erfahrung mit dem ersten Verbotsverfahren und man kann das ja in dem Einstellungsbeschluss von 2003 alles nachlesen. Und dort steht übrigens auch klipp und klar drin, das ist nicht etwa wie in der FAZ jetzt steht, eine Folge der Vorträge des NPD-Anwalts, sondern das stand schon damals im Urteil drin, also im Einstellungsbeschluss. Die Verbotsbetreiber müssen klipp und klar darlegen, dass Verfahrenshindernisse nicht vorliegen und das heißt, sie müssen darlegen und auch beweisen, dass das Verfahren nicht geheimdienstlich kontaminiert ist. Stichwort Staatsfreiheit. Die NPD muss staatsfrei sein. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Staatsfrei, also dürfte es keine V-Leute geben, keinen Einfluss und so weiter. Und das lässt sich ja schwer nachweisen oder das lässt sich eher das Gegenteil nachweisen. In unserem letzten Gespräch haben wir ein bisschen über das Grundverständnis, über das Deutsche gesprochen. Sie sagen, Verbote zu fordern, den Reflex, Sachen eben nicht zu genehmigen oder zu verbieten, ist so ein der Nachhang des autoritären Staates. Ich habe in Gesprächen immer wieder festgestellt, die Leute, Moment, wenn man was verbietet, ist doch nicht schlimm. Der Staat hat doch die Aufgabe, Dinge auch zu verbieten und zu regeln. Da fängt es im Grunde, da gehen wir schon wieder weg von der NPD und hin zum Staats- und Demokratieverständnis?
Ja, es ist ja so, Verbotsanträge gegen radikale Splitterparteien, ob rechts oder links, sagen oft mehr über die Mentalität und die Befindlichkeit der Verbotsbetreiber, also der Mehrheitsparteien, als über diese radikalen Randparteien. Und es ist eben so, jedes Parteiverbot wirft ja die Frage auf, und jetzt unabhängig von der NPD, wie weit darf Opposition in Deutschland und in einem demokratischen Verfassungsstaat gehen? Wie weit ist der Spielraum? Und ich plädiere dafür, diesen Spielraum wirklich so weit zu ziehen, wie es in einer liberalen Demokratie üblich ist. Nämlich, wie gesagt, bis zur Grenze der Gewalt und der Gewaltandrohung. Es ist der friedliche Wettbewerb, und ich meine, noch eins nur am Rande. Wir dürfen nicht immer so tun, als sei komplett alles, was der politische Gegner sagt, und gerade wenn es um Rechtsradikale geht, von vornherein falsch. Es gibt einen Kampf der Meinungen, und die Wahrheit wird ja nicht von irgendjemandem verwaltet. Ja? Wer ist denn Verfassungsfeind? Wer ist Extremist? Und wer steht auf dem Boden des Grundgesetzes? Wenn Sie sich den NSU-Skandal anschauen, habe ich großen Zweifel, dass zum Beispiel die Verfassungsschützer die Verfassung schützen.
Das wäre ja eine gute Überleitung zum Thema NSU. Das hat ja zwar nichts direkt mit der NPD zu tun, aber wenn es um den Quellenschutz geht, kommen wir natürlich auch in den Bereich des NPD-Verbotsverfahrens und auch sozusagen in die Verantwortung des Staates. Ich habe ja das Gefühl, dass der Quellenschutz von V-Leuten und auch von Verfassungsschützern über alles geht, also auch sogar über Leichen.
Ja, das ist skandalös, und es ist ein Skandal, der sozusagen gar nicht stattfindet. Wir haben uns viel zu sehr an diese Verhältnisse gewöhnt. Man muss mal Folgendes sagen. Die Innenminister, die den Verfassungsschutz kontrollieren sollen, Dienst- und Rechts- und Fachaufsicht nennt sich das, die können in bestimmten Fällen sagen, wenn das Wohl der Bundesrepublik oder das Wohl eines Bundeslandes es gebieten, kann man die Beamten mit begrenzten Aussagegenehmigungen versehen, beziehungsweise das sind sogenannte Sperrerklärungen. Sie dürfen bestimmte Sachen sagen und eben bestimmte nicht. Das sieht man, wenn man Strafverteidiger gewesen ist, oft in Strafprozessen.
Staatswohl heißt das?
Bitte?
Sogenannte Staatswohl?
Ja, nein, also die Formulierung heißt Wohl der Bundesrepublik oder Wohl des Landes. Also Sie hören schon daran, das ist eine denkbar vage, gummiartige Formulierung. Dahinter kann sich alles Mögliche verbergen. Dahinter verbirgt sich natürlich in der Regel das Abschottungsinteresse des Geheimdienstes. Die definieren dann, was das Wohl des Staates ist. Aber wie gesagt, der Innenminister ist jeweils für seinen Geheimdienst zuständig, und er kann diese Sperrerklärungen erlassen, muss es aber nicht. Aber wir haben uns viel zu sehr daran gewöhnt, dass permanent mit solchen Sperrerklärungen gearbeitet wird. Schauen Sie doch mal, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der es sich bieten lässt, dass Verfassungsschützer kommen mit diesen gesperrten oder teilgesperrten Aussagegenehmigungen. Ja, wie soll der denn seinen Aufklärungsauftrag überhaupt ernst nehmen? Solange solche Sperrerklärungen überhaupt noch akzeptiert werden, ist eine ernsthafte und wirklich weitgehende Aufklärung nicht zu erwarten. Stichwort, die V-Leute sind dann in Lebensgefahr. Dazu kann ich Ihnen nur sagen, soweit ich weiß, sind, was die NPD zum Beispiel betrifft, V-Leute noch nicht zusammengeschlagen worden, Enttarnte oder so. Also das ist auch so ein ganz pauschaler Hinweis, ja, unsere V-Leute geraten dann in Lebensgefahr. Der Clou ist nun Folgendes. Wir reden ja im Kern über ein Verfahren vor dem Verfassungsgericht, und da ist nun die Geschichte mit den Aussagegenehmigungen noch ein bisschen anders als normal. Es heißt nämlich da, ja, also die, wenn Zeugen vernommen werden, und es wird ja im Prozess, wenn es denn einen gibt über die NPD, wird es ja auch um Zeugen gehen. Stellen wir uns vor, der Anwalt der NPD wird beantragen, einen Zeugen zu hören aus dem Bundesvorstand, und der wird bekunden, er sei zurzeit noch V-Mann und so weiter. Wenn der Zeuge vernommen wird und sollen jetzt andere Zeugen kommen aus dem Geheimdienstebereich, und wiederum die Innenminister sagen, ja, aber denen können wir ja keine richtige Aussagegenehmigung geben, dann haben wir doch schon wieder ein ganz dickes Problem. Ja? Und das Verfassungsgericht kann dann Folgendes machen. Und das heißt ausdrücklich in dem Gesetz über das Verfassungsgericht, ein Zeuge kann sich auf die Schweigepflicht nicht berufen, wenn 2/3 der Richter, also 6 von 8, die Aussageverweigerung für unbegründet halten. Das heißt nur, der Verfassungsschutz kann sich warm anziehen. Im Prozess, sollte es ihn geben in Karlsruhe, wird es nicht so sein, dass allein die Innenminister definieren, was das Wohl der Bundesrepublik ist. Die Richter werden mit Zweidrittelmehrheit sagen können, wir halten die Aufklärung für nötig und der Mann oder die Frau wird jetzt aussagen. Und dann wird es ziemlich eng. Also ich glaube auch, dass kluge Verfassungsschützer sich nichts sehnlicher wünschen, als dass dieser Prozess nicht stattfindet.
Man könnte doch
Tag für Tag in die Bredouille kommen.
Man könnte doch eigentlich hoffen, dass es zum Prozess kommt, damit da mal was aufgeklärt wird und tatsächlich dann mal Klartext gesprochen wird. Wäre doch zu hoffen, oder nicht?
Ja, allerdings, der Prozess muss fair sein. Und wenn die sogenannten Prozessvoraussetzungen nicht gegeben sind, und die wurden ja 2003 fallbezogen für das Parteiverbot definiert, wir müssen unterscheiden können, was ist Staat und was ist angeklagte Partei. Und wenn wir das nicht richtig unterscheiden können und die Innenminister und Verbotsbetreiber uns da nicht richtig informieren, können wir mit der Verhandlung erst gar nicht beginnen. Das ist völlig korrekt und deshalb ist auch das Verfassungsgericht mit seinem Beschluss von letzter Woche sehr zu loben. In der Sache haben Sie natürlich recht, die Wiederauflage von 2003, dass wiederum ein Verfahrenshindernis festgestellt wird und erst gar nicht zur Sache verhandelt wird, ist in gewisser Weise schade, weil wir wollen doch eigentlich mal wissen zur Sache, ja, wie weit kann denn Opposition in Deutschland gehen? Was sind denn die Voraussetzungen des Parteiverbots? Und sehen wir mal ab sozusagen jetzt von diesen ganzen prozessualen, formalen Dingen und fragen uns mal, was ist denn im Kern die Voraussetzung für das Verbot einer Partei? Und da würde ich sagen, es ist natürlich ihre Gefährlichkeit. Frage, was ist Gefährlichkeit bei einer Partei? Einerseits große Wahlerfolge, diese Partei kann dann in Parlamenten Einfluss nehmen, vielleicht sogar die Regierung bilden, so eine Art sozusagen legale Machtergreifung, wenn Sie so wollen, mit Blick auf die deutsche Geschichte. Oder man sagt, es ist eine kleine Partei, die keine Wahlerfolge hat, die aber ein paar tausend militante Kämpfer auf die Straße bringt, die dort Gewalt gegen Andersdenkende und so weiter anwenden. Dann haben Sie so zwei Momente, einerseits Wahlerfolge, andererseits friedlich, andererseits Militanz und Gewalt. Nun, beziehen wir das auf die NPD, ich brauche da nicht viel zu sagen. In beiden Fällen ist es nicht einschlägig und deshalb ist die NPD ja auch keine ernsthafte Verbotskandidatin. Das Schöne ist jetzt, es ist letzte Woche auch bekannt geworden, dass Richter Müller vom Verfassungsgericht, Zweiter Senat, er ist als sogenannter Berichterstatter für das Parteiverbotsverfahren zuständig, er hat einen Brief, ich kenne den noch nicht, der ist nur in Teilen auf der NPD-Seite veröffentlicht, er hat einen Brief an den Bundesrat geschickt und gesagt, er möchte doch in Bezug auf die Gefährlichkeit der Partei Belege haben. Und das bezieht sich auf zwei Punkte, nämlich einmal auf die sogenannten national befreiten Zonen. Das ist ein Propagandabegriff der NPD. Und es bezieht sich darauf, ob die NPD besonders aggressiv gegen Flüchtlingsunterkünfte demonstriert. Ich weiß die Einzelheiten jetzt nicht, aber wichtig ist für uns alle, Richter Müller fragt nach der Gefährlichkeit. Und wenn es wirklich nach der tatsächlichen Gefährlichkeit geht, ja, ich meine, dann ist die Prognose nicht schwer, dann ist es kein Wagnis zu sagen, inhaltlich ist diese NPD nicht so gefährlich, dass sie unsere Demokratie gefährdet.
Sagt Horst Mayer, und wer sich weiter in das Thema reinknien will, dem sei die Lektüre des Buches Verbot der NPD, ein deutsches Staatstheater in zwei Akten ans Herz gelegt, Analyse und Kritik von 2001 bis 2014 mit vielen Gastbeiträgen von Hans-Magnus Enzensberger, Sung Ki Hong, Jesper Larsen, Klaus Leggevi und viele andere. Ich hoffe, dass das Buch viele Leserinnen und Leser findet, und ich denke, wir haben nicht letztes Mal über das Thema gesprochen, Herr Mayer.
Ja, Herr Rose, gerne, und einen guten Tag nach Erfurt.
Ihnen auch einen guten Tag, tschüss.
Danke, tschüss.